Herzlich willkommen bei meinem Podcast von Mann zu Frau. Ich bin Joanna Mann und spreche mit Frauen von erfolgreichen Männern, die selbst viel zu erzählen haben. Herzlich willkommen bei meinem Podcast von Mann zu Frau. Jetzt habe ich eine längere Pause gehabt bei den Aufnahmen und es war keine kreative Pause. Ich hätte mir nicht vorstellen können, in der Zeit Gäste einzuladen und mich hundertprozentig auf sie einlassen zu können. Aber jetzt starte ich wieder durch. Und apropos kreativ, habe ich heute einen wunderbaren kreativen Gast bei mir, die Brigitte Just. Brigitte, du bist wirklich für mich ein Renaissance-Mensch. Künstlerin, Modedesignerin, du hast Make-up gemacht, Werbung, du bist Malerin und jetzt seit kurzem Autorin auch noch. Wo fühlst du dich, zuerst einmal herzlich willkommen, und wo fühlst du dich am meisten verankert?
Also zuerst auch einmal hallo und wie gesagt, schön, dass wir hier gemeinsam sitzen. Es ist leider draußen kalt, aber wie ich so gerne sage, mit Sonne im Herzen wird es überall warm.
Es scheint die Sonne, absolut.
Ja. Und vielen Dank für deine liebevolle Einleitung. Also ich denke, ich kann nur sagen, dass ich auf die Sonnenseite des Lebens gefallen bin und eigentlich das Glück hatte, immer mit schönen Dingen des Lebens zu tun zu haben und auch das Glück zu haben, davon leben zu können. Und das ist eine begnadete Gabe und ich bin dafür extrem dankbar, dass ich alles so entwickelt hat, denn alle Dinge, die ich mache und tue, gehören irgendwie zusammen. Eines entsteht aus dem anderen. Das ist wie ein endlos geflochtenes Band, das sich immer wieder vereint und aneinander knüpft und immer wieder entstehen neue Verzweigungen. Und nachdem ich grundsätzlich ein sehr neugieriger Mensch bin, entstehen schon aus der Neugierde und aus dem Wunsch, etwas zu machen, was ich noch nicht gemacht habe, neue Begebenheiten, die mich irgendwie auch wieder weiterbringen und wieder auf neue Ideen bringen.
Ja, das ist ganz wichtig, dass man auch offen diesen neuen Dingen gegenübersteht. Und die Kreativität setzt Neugier voraus. Also ja. Das gehört alles zusammen. Ich, als wir uns kennengelernt haben, ich glaube so vor 15 Jahren circa, ja, habe ich dich eigentlich als Modedesignerin wahrgenommen. So hat man auch von dir gehört und viele Damen der Gesellschaft haben dein Mode getragen und ja, das war sehr, sehr, sehr witzig, weil wir haben uns damals über Schuhe unterhalten.
Ja, ja.
Schuhe sind für dich wichtig, nicht wahr?
Ich finde ganz einfach, dass Schuhe ein Teil des Gewandes sind. Und mein erster Eyecatch, als ich dich in ein Lokal kommen sah, war, dass ich mir gedacht habe, hey, die hat coole Schuhe an, schön, schöne hohe Schuhe und sie kann auch damit gehen und man merkt, es passt dazu. Wobei, ob jetzt ein Schuh hoch ist, niedrig, flach, bunt, gemustert, es geht eher darum, dass man manches Mal mit einem Schuh auch seinen Geschmack ausdrückt. Und man kann mit einem Schuh ein Gewand heben oder verderben. Es geht bei Männerschuhen genau wie bei Damenschuhen. Bei Männerschuhen geht es manchmal eigentlich nur darum, dass Schuhe immer geputzt sind oder ich kenne jetzt nur einen Mundartausdruck, vorne sich nicht aufbärteln, wie man so sagt, weil viele Männer manchmal gar nicht so auf ihre Schuhe achten.
Oder Frauen schauen nicht auf die Schuhe von den Männern.
Schauen manchmal nicht auf die Schuhe von Männern, aber nachdem ich das von vielen Werbejobs oder für viele Werbejobs einfach auch beachten musste, habe ich einen Blick entwickelt, wie ein Schuh ein Gesamtkunstwerk manches Mal beim Gewand
ja,
ausmacht.
Ich finde, das ist fast ein bisschen eine nationale Sache, weil zum Beispiel bei uns in Polen ist dieser Schuh, also was man trägt und wie man trägt, irgendwie ganz präsent. Also in Österreich habe ich das jetzt nicht so wahrgenommen, dass die Frauen so einen großen Wert auf die Schuhe legen. Manchmal denkt man sich, ja, es ist vielleicht jetzt nicht so wichtig, aber ich bin froh, dass du das sagst, dass es, weil ich empfinde es genauso. Die Haltung ist ganz eine andere, die Ausstrahlung ist ganz eine andere. Also vor allem, ich trage zum Beispiel am Abend gerne hohe Schuhe, weil ich bin eigentlich ein schüchterner Mensch und wenn ich mit einem hohen Absatz reinkomme, habe ich gleich ein anderes Auftreten und das gibt mir Mut. Also ich glaube, das Schuh ist nur viel mehr als Schuhwerk, sondern auch irgendwie so ein wichtiger Accessoire zum Charakter oder zum Auftritt.
Also man kann es jetzt tatsächlich auch noch zweigeteilt sehen. Bei sämtlichen Modeaufnahmen für Beine, Palmas, Schuhe, wie auch, also nicht Schuhe, Strümpfe, wie auch immer, hat einfach ein hoher Schuh etwas ausgemacht, weil die Körperhaltung, die Streckung des Körpers ist
die Beine
eine
sind gleich
Haltung.
Länger, ja.
Aber weil du vorher etwas gesagt hast, in Polen ist das anders. Ich habe ein, finde ich, für mich sehr lustiges Erlebnis auf einem Taxiboot in Venedig hinter mir. Es war irgendwie kalt. Ich war mit flachen Schuhen unterwegs, weil Flughafen laufen, wie auch immer, Gepäck, hatte dort einen Job. Und es ist eine Dame eingestiegen mit ihrem Mann, Lover, wie auch immer, mit hohen Schuhen, coolen hohen Schuhen, mit Leopardenmuster und. Und ich schaue sie an und sage, hey, toll, tolle Schuhe. Und irgendwie heute, mir war so kalt. Und sie sagt, ja, bei mir in Polen geht man auch im tiefsten Schnee mit hohen Schuhen, weil das gehört zu uns dazu. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil ich mir dachte, hey, ja, siehst du, im Schnee mit hohen Schuhen, mir würden meine Schuhe schon wieder leid tun. Ja. Weil ich würde mir denken, oh Gott, jetzt wird der Absatz kaputt.
Ja, man auch kann auch übertreiben.
Man kann auch übertreiben. Ja. Aber das ist mir so eine Erinnerung, weil die ist gestöckelt mit ihren coolen Schuhen in dieses Boot hinein, wo ich mir dachte, super, gefällt mir. Ja.
Ja gut, jetzt ist die Mode eher ein bisschen liberaler, man kann auch Sneakers tragen.
Also alles es gut, ist nicht alles zu seiner Zeit.
Meine liebe Brigitte, du warst, ich habe mal in einem Podcast gehört, du warst... Also dein Papa ist früh gestorben und du hast sehr früh begonnen, dich mit der Kunst zu beschäftigen. War das aus einer Einsamkeit heraus oder wie warst du als Kind?
Also ich würde sagen, meine Kindheit war extrem behütet und glücklich. Mhm. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass meine Eltern je gestritten hätten. Also ich habe nur angenehme Erinnerungen an meine Kindheit. Und urplötzlich war mein Vater weg. Der ist innerhalb von 2 Wochen verstorben an einer Krankheit, die jemand, der nie Rauch getrunken hat, gar nicht haben könnte.
Wie alt warst du da?
Ich war so um 11 herum. Mhm. Ja. Und von einem Tag am anderen war mein Leben ein anderes. Mhm. Meine Mutter war in tiefer Trauer. Und eine innere Stimme hat damals zu mir gesagt, du musst schauen, dass du nicht versinkst in Trauer. Mhm. Das sind jetzt meine Erinnerungen nach langer Zeit, aber es war irgendwo ein Cut in meinem Leben. Und ich hatte dann das totale Glück, dass ich sehr früh meinen ersten Freund kennengelernt habe. Da war ich knapp nach 12, unglaublich aus heutiger Sicht, aber ich war sehr erwachsen. Und diesem Mann habe ich zu verdanken, dass ich nähen gelernt habe. Es war eigentlich ein Philosoph. Wir hatten gute Gespräche. Er hat mich immer zugeredet, in die Schule zu gehen, meiner Mutter Freude zu machen. Also es war irgendwo eine sehr prägende Zeit, die mir sehr geholfen hat, auch mich weiterzuentwickeln. Und dann war allerdings so, wie ich so 14 war, hat sich bei diesem Mann ergeben, dass, also er ging ins Ausland und es war irgendwo klar, dass ich nicht mitgehe. Konnte das meiner Mutter nicht antun, alleinerziehend und die Tochter dann mit 14.
Also Einzelkind.
Einzelkind, es wäre unmöglich gewesen. Und dann war, es war dann eine unendliche Leere da und ich habe mir gedacht, ich muss irgendetwas tun. Ich bin brav in die Schule gegangen, in Floridsdorf, alles gut und schön. Und habe mir dann gedacht, ich mache eine Mappe und gehe auf die Hochschule für angewandte Kunst. Vielleicht nimmt man mich als Gasthörer.
Da warst du mit 14, oder?
Ja.
Oder mit,
ja, und das habe ich gemacht und habe dann eine kleine Mappe gemacht. Muss allerdings dazu sagen, dass ich schon davor Posters gezeichnet habe, die ich damals verkauft habe, was irgendwo sehr toll war. Das waren so Kriegselarbeiten und Zeichnungen, die ich wieder gemacht habe, weil ich in der Schule nicht mitsingen durfte, weil meine Musikprofessorin gefunden hat, wenn ich mitsinge, fällt der ganze Chor um. Und ich war total traurig. Und es war gar nicht schön.
Na, sagt man nicht.
Und dann bin ich eigentlich aus diesen Musikstunden immer hinausgegangen und bin vor der Türe gesessen und habe gezeichnet. Und dann habe ich begonnen, 70 mal 100 in diesem Format Posters zu zeichnen und auch zu verkaufen. Das heißt, ich hatte ein paar Zeichnungen, die ich in eine Mappe tun konnte. Und mich hat dann tatsächlich auf der Angewandten ein Professor genommen und ich war dann in mehreren Klassen bis zu meiner Matura eigentlich Gasthörerin. Und in dieser Zeit haben sich sehr viele Dinge entwickelt und ich habe viele Leute kennengelernt, die alle eigentlich ihr Leben wunderbar entwickelt haben und anerkannte Künstler geworden sind. Und aus dieser frühen Zeit, also aus dieser Zeit habe ich meine vielen, vielen Bekanntschaften, die ich aber bis zum heutigen Tage natürlich nicht regelmäßig, weil sich das zeitlich nicht ausgeht, pflege. Und wir freuen uns einfach, wenn wir uns nach vielen Jahren oft wieder treffen und sagen, hey, cool, auf der Angewandten, kannst du dich erinnern, wie wir am Abend noch unterwegs waren? Und das ist schon sehr, sehr fein. Das habe ich jetzt gemeint mit, ich bin auf die Sonnenseite des Lebens gefallen.
Ja, ich glaube, es kann wirklich gefährlich sein, in so junger Zeit auf sich alleine gestellt. Ja. Es kann auch viel schief gehen.
Es hätte sehr viel schief gehen können, weil ich denke, diese erste Beziehung, die hätte auch ganz anders sein können.
Wusste deine Mama davon?
Meine Mutter wusste dann davon, was für sie sehr, sehr, sehr schwierig war, das zu wissen. Aber irgendwie hat sie bemerkt, ich gehe in die Schule, ich komme pünktlich.
Die Leistung hat gepasst.
Die Leistung hat man, sie hat immer ausgereicht. Ich sage es mal so, sie war nie in der Schule hervorragend, aber sie hat ausgereicht. Und dadurch hat sie irgendwie bemerkt, es geht.
Glaubst du, wäre diese Zäsur mit Tod deines Vaters, hättest du dich anders entwickelt?
Hundertprozentig.
Ja.
Wenn mein Vater nicht gestorben wäre, würde ich heute, wenn, ich weiß nicht, ob es diese Filiale jetzt noch gibt, ich sage mal so, die Wunschvorstellung meiner Mutter war, dass ich in der Erste Bank am Floridsdorfer Spitz arbeite.
Ja.
Das wäre der Traumjob für ihre Tochter von Seiten meiner Mutter
gewesen. Aber glauben nicht alle Mütter, dass die Kinder einfach einen ordentlichen Job mal lernen.
Natürlich, aber das wäre so die Wunschvorstellung gewesen, so der anerkannte Bankbeamte oder Bankbeamtin, wie auch immer, vielleicht einmal Filialleiterin
der ersten
Bank am Spitz. Also ich denke, vielleicht wäre ich das sogar geworden.
Vielleicht
wenn
wärst
mein
du auch
Vater,
gut.
Vielleicht wäre ich sogar gut drinnen gewesen, wie
ich
auch immer.
Ich glaube nicht, aber
wie auch immer.
Ich glaube, du bist zu kreativ und zu neugierig, alle Wertschätzung für wirklich Bankangestellten, aber ich glaube, mit so einem intellektuellen und kreativen Potenzial muss man ein bisschen über die Grenzen hinaus.
Es ist sehr schwer, das jetzt irgendwie so zu beantworten. Ich bin jemand, der irgendwo Zahlen extrem faszinierend finde. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hätte anwenden können, aber wenn man diesen Job des Bankers oder derjenigen, der sich mit Zahlen beschäftigt, jetzt aus Überzeugung macht oder aus Liebe zu diesen Zahlen, weil Zahlen bestimmen unser Leben, dann kann es schon faszinierend sein.
Ja. Ja.
Aber vielleicht jetzt der quasi normale Job, wo man ja fast auch gezwungen manchmal wird, Kunden etwas vielleicht zu verkaufen oder sonstig. Ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte, aber wenn mein Vater nicht gestorben wäre, und ich habe mir das oft überlegt, wie wäre wohl mein Leben verlaufen?
Mhm. Ja.
Schwer zu sagen.
Schwer zu sagen.
Es wäre komplett konträr gewesen.
Ja, ich sehe da ein bisschen Parallelen auch zu meinem Leben, weil mein Vater ist zwar nicht gestorben, aber ich meine nicht so früh, aber man war viel im Ausland und meine Mutter war einsam, überfordert und so weiter. Und ich war auch ein sehr einsames Kind und bin dann wirklich tagelang in meinem Zimmer gesessen und habe gezeichnet, geschrieben, habe irgendwelche Ballettaufführungen gemacht, ich weiß nicht, 5 Quadratmeter Zimmer. Und ich glaube schon, dass das manchmal so dieses Einsame, einerseits, ja, vielleicht hat man irgendwie ein bisschen Prädisposition dazu, dass man gerne alleine ist, dass man nicht so dieses Soziale pflegt. Ich weiß nicht, wie du da warst, ob du viele Freunde hattest. Also ich war eher immer so für mich alleine. Und das ist oft entwickelt sich einfach aus dieses Einsamkeit und Sitzen und Nachdenken und irgendwo ein Bedürfnis haben, irgendwas zu sich irgendwo auszudrücken oder Gefühle irgendwie, die man vielleicht nicht so nennen kann, zu nennen. Also ich glaube schon, dass das sehr, sehr, sehr viel damit zusammenhängt. Aber zu deinen Zahlen Vorliebe. Ja, ich habe auch irgendwo gehört, wie du dich über mathematische Formeln
unterhalten hast. Mich fasziniert es unendlich.
Ich war so begeistert, weil ich bin da nicht mitgekommen und ich hoffe, wir fangen nicht davon zu sprechen an, weil da kann ich nicht, da steige ich aus. Wir werden jetzt über dein neues Buch sprechen, weil ich durfte bei deiner Buchpräsentation dabei sein und ich war wirklich fasziniert. Ich habe es mir auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte es mir anhören. Also das Buch heißt Luna Loy, die weise Frau von Saluna. Und es wurde auch vertont von deinem Ehemann. Und dein Ehemann ist kein geringer als Christian Kolonowitz. Und du hast das Buch illustriert. Also es ist ein Gesamtkunstwerk. Geschrieben, illustriert und präsentiert. Unglaublich. Und ich wollte erzählen, dass ich mir unbedingt die CD wegen der Musik auch anhören wollte, beziehungsweise kaufen konnte. Und bin draufgekommen, dass ich keinen CD-Player zu Hause habe. Und war irgendwie ein bisschen irgendwie nervös, weil ich es mir unbedingt anhören wollte. Und dann habe ich entdeckt, dass es auf Spotify gibt.
Ja,
genau. Und alle, die es sich anhören wollen und kein CD-Player zu Hause haben, können das auf Spotify anhören. Und es lohnt sich. Also es lohnt sich wirklich mit Musik. Du hast es erzählt, du hast es in diesem Herzrhythmuston. War das deine Idee?
Ja.
Erzähl mal.
Abgesehen von diesem Buch habe ich irgendwo in der letzten Zeit immer überlegt, was könnte ich dazu beitragen, dass es Menschen besser geht oder was könnte man zum Frieden beitragen. Das ist nun sehr, sehr schwierig, weil wir können uns alle nicht auf Panzer hinaufschnallen und wir haben nicht, also ich wüsste nicht, was ich jetzt wirklich tun könnte, weil diese Gier nach Geld und Macht, das ist etwas, was mich eher sehr erschreckt. Jetzt habe ich mir gedacht, wenn ich das Buch vertonen lasse, dann wird diese CD aufgenommen in 432 Hertz. Das ist die Frequenz, mit der wir Menschen mit dem Universum im Einklang schwingen. Ich weiß, dass Musiker die Unterschiede hören. Orchester sind seit den 40er Jahren in 440 oder höher gestimmt, auch manchmal noch höher, wobei das jetzt nicht die Idee von Goebbels war. Das gab es schon früher, aber er hat es auf jeden Fall eingesetzt. Und es hat mir auch immer zu denken gegeben, weil Menschen, die in dieser Zeit ihr Unwissen getrieben haben, sagen wir so, haben nichts umsonst getan.
Mhm.
Sie haben die Macht der Runen umgewandt zu ihrem Nutzen, was für mich auch sehr prägend war, wie man so starke Zeichen so missbrauchen kann. Und genauso war es für mich mit der 432-Hertz-Frequenz. Also ich weiß, dass Musiker den Unterschied hören und ich muss zugeben, ich weiß es nicht, ob ich es hören würde.
Ja, ich glaube auch, ich auch nicht.
Also
es war auch neu für mich, diese Frequenz.
Also das ist etwas, das ist eine Gefühlssache.
Mhm.
Aber ich habe gehört, dass Leute, die es angehört haben und nichts davon gewusst haben, es als sehr angenehm und auch beruhigend empfunden haben. Und das reicht eigentlich schon.
Ja, also ich fand es wirklich sehr harmonisch mit dem Text zusammen.
Ja.
Du hast es wirklich auch das Hörspiel mit sehr, sehr angenehmen Stimmen aufnehmen lassen. Also wirklich professionell Schauspieler, das macht sehr viel aus. Ich hätte nur einen kleinen Kritikpunkt, wenn ich sagen darf.
Immer Kritik ist immer gut.
Ja. Ich fand die Stimme von der Luna Loy zu jung, weil sie ist eine weise Frau und sie ist eine Oma. Also wie vielleicht kurz erklären, also die Luna Loy, die schaut immer, also es ist also Paralleluniversum, ein Planet, die immer beobachtet durch das Fernrohr, was auf der Erde passiert. Und die Luna Loy hat zwei Enkelkinder und eben sie berichtet immer, was sie auf der Erde sieht. Gibt's auch sehr, sehr viele Bezüge zu den aktuellen Themen. Das, was mich fasziniert hat. Ich schwenke schon wieder ein bisschen zu weit, aber weil ich mir zuerst gedacht habe, Kunstmärchen, das wird mir vielleicht ein bisschen zu abstrakt sein, aber es ist überhaupt nicht, ja. Und, ich fand die weise Frau von, ich meine, die Stimme war sehr schön, aber es war eine sehr junge Stimme. Und das ist das Einzige, was ich anders hätte haben können. Weißt
also zuerst mal danke, ich finde konstruktive Kritik etwas extrem Wichtiges und bin immer sehr dankbar dafür. Also ich muss sagen, ich hatte ein Bild von Luna Loy vor mir und habe immer Meryl Streep vor mir, wie sie in dem, wie hieß bloß dieser Film, ich weiß jetzt nicht den Film.
Ah, das mit den Mamma Mia, oder?
Mamma Mia, ja. Danke dir, ja. Und irgendwo, das wäre für mich so der Typ einer Luna Loy.
Ah ja, okay.
Und
okay.
Das wäre höchstwahrscheinlich auch die perfekte Stimme gewesen, wie auch immer. Und vielleicht hat sich das, ich kann jetzt gar nicht so wirklich, ich muss jetzt wirklich überlegen, wie ich das hätte anders machen können.
Nein, das ist, glaube ich, ganz gut, wie du es gemacht hast, aber das ist das Einzige, was für mich ein bisschen ein Dissonanz war, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich eine junge, man stellt sich eine wirklich junge, eigentlich Mutter. Ja? Also wenn das Mutter der Kinder wäre, würde ich es eher passend finden. Aber vielleicht, wenn es du eingesprochen hättest, das wäre für mich ein bisschen wahrhaftiger.
Es ist so, dass ich finde, dass meine Stimme ganz einfach zu wenig ausgebildet ist, um ein Hörspiel einzusprechen. Ja. Ich denke, man sollte seine Grenzen erkennen.
Ja, stimmt, ja.
Ich habe jetzt kein Problem, hier zu sprechen, kann mir das allerdings nachher nicht anhören.
Muss
ich dazu sagen, weil ich meine Stimme, oder weil, wie viele die Stimme dann einfach sehr ungern hört. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob jemand mit einer ausgebildeten Stimme spricht.
Absolut, ja.
Ich muss auch sagen, ich habe das ganz, ganz bewusst gemacht. Ich war mir auch sicher, dass ich gerne jemand hätte, der professionell Regie macht. Und ich habe dann ganz einfach einmal Dominik am Zehnhof Söhns angerufen nach seiner Don Giovanni-Inszenierung im Belvedere und habe ihn gefragt, ob er wohl meint, ob es ihm Spaß machen könnte, für mein Hörspiel Regie zu machen. Und das war auch wichtig.
Ja.
Und letztlich hat er einen Erzähler gesprochen, er ist auch ausgebildeter Sprecher. Die Jolette Khalil hat letztlich die Luna Loi gelesen, die Johanna Bertel, die ich aus Zeiten kenne, da war sie noch im Universum, um das mal so zu sagen, mit der ich eine Verbindung habe, hat die Estrella Lee gelesen und letztlich halt der Benjamin Oeser hat den Buben gelesen.
Mm.
Und es ist ein Riesenunterschied, ob ich etwas lese. Vielleicht kann ich es bei einer Live-Performance.
Ja.
Das traue ich mir zu.
Überlegst du mal.
Das würde funktionieren, aber ich habe einfach bemerkt bei einer Probeaufnahme, welch Unterschied ist.
Ganz sicher, ja. Das ist jahrelanges Training und natürlich, das ist die Stimmlage, das ist die Intonation, das übt man ja als Schauspieler.
Ich habe nur 2-3 Stunden genommen bei der genialen Brigitte Kahner, aber das reicht nicht aus. Das müsste man regelmäßig machen. Da ging es nur darum, nicht zu schnell sprechen, Atemübungen machen, Redeübungen machen, Dinge visualisieren. Wie man
Flexibilität im Mund.
Flexibilität im
Mund. Korken im Mund.
Korken im Mund.
Und ja,
das war super, wie sie mir versucht hat, in kurzer Zeit mit dem Wissen, dass ich jetzt auf keiner Bühne einen, ich sag's immer, Shakespeare vortrage, wie auch immer. Das hat mir geholfen, auf manche Dinge zu achten. Aber nach 3 Stunden ist man kein ausgebildeter Sprecher. Also das wäre
absurd. Das ist klar. Es hört sich aber fantastisch an. Und wie gesagt, es werden Themen angesprochen. Ich habe eigentlich keine Erwartung gehabt. Ich habe mir angehört und mir gedacht, ja, da werde ich ein bisschen eben in die abstrakte Welt deines fremden Planeten entführt. Und dann habe ich aber Themen rausgehört, wie zum Beispiel Handysucht oder Mobbing oder Essstörung und so weiter. Und es sind wirklich Themen, die wirklich ganz wichtig sind und für jede Mutter, auch für Kinder, für die Eltern wichtig sind. Ja? Also das hattest du irgendwie immer ein bisschen ein Thema mit zum Beispiel Essstörungen oder dass du, weil du das ansprichst, eben dieses sich zu dick fühlen oder zu nicht passend oder ja irgendwie ein bisschen fremd der Gesellschaft.
Also ich denke mal, dass manche Dinge altersunabhängig sind.
Mhm.
Ein 5-jähriges Mädchen im Kindergarten, ein Mobbing im Kindergarten ist genauso fürchterlich wie ein Mobbing, wenn jemand knapp vor seiner Pensionierung in einer Firma ist. Mobbing macht krank.
Ja.
Und ich kann mich erinnern an eine Geschichte, die Tochter von einer mir lieben Freundin, ein extrem hübsches, kluges, sozial extrem kompatibles Kind mit bestem Verhältnis zu ihrer Mutter hat über 2 Jahre nicht erzählt, dass sie in der Schule gemobbt wird.
Ja.
Und es muss so fürchterlich sein. Und ich habe versucht, einfach in meinen Geschichten zu schreiben, dass ich manches auflösen kann. Ich habe vieles versucht, auf Musik hinzubringen, weil Musik eine universelle Sprache ist, die grundsätzlich Menschen verbindet. Ich sage immer, böse Menschen haben keine Lieder. Und versuche das einfach über diese Art zu vermitteln, wenn Menschen gemeinsam singen, dann lockert das. Menschen beginnen auch dann zu lachen oder andere Gedanken im
die
Kopf
Muskeln
zu haben.
Entspannen sich,
die
ja.
Muskeln mhm. entspannen sich. Ja. Ja, und habe eigentlich versucht, dass dann irgendwie sich Dinge auflösen können, wenn man merkt, es gibt eine Ebene.
Ja.
Und bei diesem Mädchen in meiner Geschichte, die gemobbt wird, habe ich auch etwas beschrieben, was sicher jeder aus seiner Schulzeit kennt. Es gibt immer die sogenannten hübschen Alpha-Tiere, die immer einen Schweif von Bewundern hinter sich nachziehen. Meistens nicht so hübsche Mädchens. Ich hatte das in meiner Klasse nicht, aber im Parallelklasse, und ich habe das noch so in Erinnerung, wenn so quasi diese Anführertypen oder Anführerinnen, Typen, wie auch immer, dann ihre Sklavinnen mitschleppen. Ja. Und ich habe das immer so seltsam empfunden und ich wurde nie gemobbt, ich hatte nie das Problem und ich war auch nie ausgeschlossen. Aber ich habe mir gedacht, wie seltsam diese Sozialstrukturen schon in frühen Zeiten sind und was das in Menschen bewirkt und wie sich einmal dieses Alpha-Tier entwickelt und dieses, ich sage jetzt Delta-Tierchen, was heißt das eigentlich? Und ich habe mir damals gedacht, wenn die irgendwo gerade gehen würde, ich sage jetzt mal das Delta-Tierchen, dann ist die genauso hübsch, die ist ja viel gescheiter, aber sie kann das nicht bringen.
Und Selbstbewusstsein fehlt vielleicht. Also,
und das Selbstbewusstsein, wie auch immer, warum ist das so? Wie ist das zu Hause? Wie ist die zu Hause? Wie ist das Mädel, das Alpha-Tierchen zu Hause? Was hat die für Eltern? Mir haben immer diese Dinge sehr interessiert, wie sich solche Sozialstrukturen sehr früh entwickeln.
Mhm. Ja.
Und insofern sind Dinge des Mobbings oder des dieses mangelnden Selbstbewusstseins etwas, was in jedem Alter wichtig ist. Und ich habe das aber, denke ich, auf sehr heitere Art behandelt.
Ja.
Und dann noch etwas, was du vorher gesagt hast, es ist ein Riesenunterschied zwischen einsam sein und alleine sein.
Ganz sicher.
Mhm. Einsamkeit ist etwas wahnsinnig Trauriges. Man kann einsam sein in einer
Gruppe von Menschen.
In einer Gruppe von Menschen kann so einsam sein, dass man keinen Boden unter den Füßen spürt. Und ich glaube, das gehört zu den fürchterlichsten Dingen, wenn man einsam ist. Also denke ich. Also das muss grauenhaft sein, wenn man sich denkt, wer bin ich, wo bin ich, niemand sieht mich, wo ist mein Raum, mein Zugangspunkt, niemand mag mich, warum ruft mich niemand an, ich rufe 5 Leute an, keiner hat Zeit. Ja.
Mhm.
Alleine sein ist selbst gewählt und man braucht manchmal die Zeit des Alleineseins, um was zu überlegen. Dann braucht man auch kein Handy und solche Dinge.
Also das Thema,
ist
ja
wahnsinnig wichtig. Dieses Wort einsam ist ein Wort, wo außer Melancholie und Trauer, also es kommen eher diese Gedanken.
Ja, man kann einsam in der Familie sein, in der Ehe und
überall
und, ja, in einer großen Gruppe von Menschen.
Und diese Art von Gefühl.
Ja.
Ist eigentlich fürchterlich.
Ja, finde ich auch. Und es ist manchmal aber steckt in einem, glaube ich, drinnen. Also es sind oft nicht die anderen schuld, weil man wird oft von den anderen anders wahrgenommen, weil vielleicht jemand so, der schüchtern ist oder der ein bisschen ja nicht diese Durchsetzungskraft hat, wird eher als arrogant oder eher abgehoben beschrieben. Und ja, und da entsteht so eine Dynamik, dass die Leute sich dann nicht trauen, auf dich zuzukommen, du aber auch nicht auf sie. Und dann glaube ich schon, dass es diese Einsamkeit entstehen kann dadurch, ja, weil keiner irgendwie auf einen zugeht. Und das
Na, natürlich ist es so, dass man sich nicht mit jedem, den man kennenlernt, näher beschäftigen kann. Aber ich bin auf jeden Fall jemand, der kein Urteil über jemanden abgibt, den er nicht kennt.
Mhm.
Man muss jemanden persönlich
selten.
Ja. Man muss jemanden in irgendeiner Art zumindest einmal spüren können, eine Ausstrahlung spüren. Wie ist jemand? Warum ist jemand so? Und es gibt so diesen schönen Satz, Rebellen wollen am meisten geliebt werden. Ja, Menschen, die oft nach vorne gehen mit einer eigentlich oft unmöglichen Art, wollen vielleicht manchmal, man kann nicht Menschen umarmen, die man jetzt nicht kennt. Also ich bin da irgendwo sehr, sehr vorsichtig in der Beurteilung von anderen, die ich nicht kenne.
Ja.
Also ich vertraue auch eher nur das, was ich persönlich höre und vertraue wenigen, was ich über drei Ecken herum höre, weil jeder seine Wahrnehmung hat. Jeder hat eine andere Befindlichkeit und mag sich auch manche so sehen, wie er es selber gerne sieht. Deshalb ist eigentlich das Größte, was man machen kann, oder jemanden Zeit schenken und Zeit miteinander verbringen, um überhaupt zu schauen, wie geht es jemanden tatsächlich? Warum ist jemand so? Ja?
Ist das jetzt das Geheimnis deiner langjährigen Ehe? Weil ich meine, eine Ehe mit einem Künstler, also zwei erfolgreiche Künstler, die so lange so skandallos miteinander sind, ist das dieses sich eben Zeit nehmen, geben, einfach Freiräume lassen? Ist das das, was euer Ehe irgendwie auszeichnet, dass ihr euch einfach Freiräume schafft? Und keiner ist irgendwie an dem anderen neidisch oder tut zu sehr ins Werk von dem anderen hineinfunken, sage ich mal.
Also gut, es ist mal so, Alltag zu leben ist nicht einfach und die Zeiten sind nicht immer einfach
das
gewesen.
Das glaube ich,
die Kinder
nirgends.
In die Schule, dass die Kinder pünktlich sind.
Genau, du hast zwei Töchter. Mhm.
Die ganzen Schulprobleme irgendwo gemeinsam durchzustehen und das, was man jetzt vielleicht sagen kann, man hat mich vor kürzerer Zeit danach gefragt, wo ich mir denke, was irgendwie gut ist, wir haben es geschafft, auch ganz normalen, sage jetzt mal richtig brutalen Alltag zu leben. Und das ist nicht immer leicht. Weil warum brechen manchmal Leute aus Beziehungen? Weil irgendwo der graue Alltag einbricht und noch dazu im Winter. Also Alltag zu leben ist sicher eine Kunst. Einen Lover zu haben, wo irgendwie nur lustig und keinerlei Probleme, mag vielleicht, wie auch immer, vielleicht ergeben sich dann
kurzfristig
so.
Kurzfristig sicherlich ganz nett, aber auf Dauer ist es, ich weiß nicht.
Aber
ich,
Alltag zu leben ist letztlich irgendwo die hohe Kunst des Zusammenseins. Und was wir irgendwo können, wir können abhängen. Das kann man sich zwar nicht vorstellen, aber wir waren 2 Monate in Südamerika, sind da davon 5 Wochen alleine durchs Land gefahren und können friktionslos diese Zeit verbringen, weil wir grundsätzlich gleich ticken. Wir sind beide schnell von Entschluss, jetzt, hier, dann. Es wird nicht lange überlegt, wir machen das und jetzt.
Zum Glück in die gleiche Richtung.
Weil in die gleiche Richtung
kurz entschlossen
und
in die,
das funktioniert letztlich gut.
Ja.
Und insofern ist das eine gute Basis.
Ja.
Wobei man muss immer dran tun, machen. Heute ist heute, morgen ist ein neuer Tag. Und man muss immer nur nach vorne schauen. Und es zählt immer nur das Hier und Jetzt.
Ja, du hast da sehr viel recht. Du hast auch nicht deinen Nachnamen angenommen, weil es hätte dir vielleicht geholfen, vielleicht in gewisser Weise, aber vielleicht auch nicht. Also du heißt Just mit dem Nachnamen, was ich super finde.
Auf meinen Papieren heiße ich Kolonovic.
Ach, heißt okay.
Auf meiner E-Card.
Okay.
Und das hat manchmal für Verwirrung gesorgt, bei Flugtickets, wie auch immer. Aber ich fand es... Just ist kürzer.
Ja.
Kolonovic zu schreiben, gibt es viele Varianten. Das muss man immer buchstabieren und. Und ich fand den Namen als Arbeitsname praktischer.
Mhm.
Ganz einfach. Ja. Ich stehe zu meinem Namen, ja. Aber Just, als zu sagen, wenn ich mich wo melde, irgendwo zu sagen, hier Just, ja, können wir uns dann... Das, klang flüssiger und stimmiger.
Finde ich auch. Also auch mit der Kombination mit deinem Vornamen ist viel hat besseren Klang.
Es klingt besser. Also wie auch immer.
Ja.
Es klingt besser.
Ja.
Gut.
Sehr gut. Du hast mir vor kurzem einen Text geschickt, der mich wirklich sehr berührt hat. Und daraus habe ich irgendwie rausgelesen, dass du an die Wanderung der Seelen und an die Wiedergeburt glaubst und an diese Metaebenen auch, also vieles, was man nicht so wahrnimmt und vieles, was man nicht greifen kann. Und man spürt vielleicht, aber man natürlich kann man es nicht irgendwo beweisen und so weiter. Der Text hat mich wirklich sehr, sehr, sehr berührt. Auch zum Beispiel über die Begegnungen, dass man, wenn man jemanden begegnet, und auf einmal merkt man, okay, den kenne ich eigentlich eine Woche aber oder die und es fühlt sich aber schon wie 100 Jahre. Ja, für welchen Anlass hast du ihn geschrieben? Einfach für dich oder war das irgendwie ein Ausschnitt von einem Artikel oder Buch oder weil das relativ kurz war?
Es ist so, dass ich relativ viele Texte geschrieben habe, die eigentlich noch in meiner, sag jetzt mal, Schublade liegen, zu Themen, die mich spontan beschäftigen.
Mhm.
Und ich finde es immer interessant, wie Familienstrukturen sind, wie sich Kinder meiner Freunde entwickeln, warum manche gerade diese Kinder bekommen. Und denke mir immer, Seelen suchen sich den Platz aus, wo sie sich auf diesem Planeten materialisieren Ob das jetzt tatsächlich so ist oder nicht, ich denke, es ist so, wissen kann ich es nicht.
Das kann niemand wissen.
Kann es schon wissen. Aber es gibt so einen schönen Satz von Einstein, den habe ich auch bei meinem Buch an den Beginn hingeschrieben, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Und ich finde diesen Satz genial, dass ein Mann der Zahlen das ausgedrückt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass wir immer wieder auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Paralleluniversen leben. Und es gibt viele Menschen, viele kluge Menschen, die sich darüber auch den Kopf zerbrochen haben. Es gibt einen Frank Tipler, der hat ein Buch geschrieben, Die Physik der Unsterblichkeit. Das ist ein geniales Buch, genial insofern, als er einen Teil für Menschen wie mich geschrieben hat, wo ich allerdings vieles auch nicht verstehe. Und im Anhang hat er die Formeln hineingeschrieben, wie er alles berechnet hat. Also es gibt, und dieses Buch wird immer wieder zitiert, obwohl er es, glaube ich, in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts geschrieben hat. Das ist so faszinierend, wie ein Physiker, nicht nur er, etliche andere auch, mit diesen sogenannten Paralleluniversen umgehen, wo sich alle unsere Leben gleichzeitig abspielen. Und wenn man sich das vorstellt wie eine Drehbühne, wo man von einem Stück ins nächste wandert und immer eigentlich man selber ist und doch nicht und dadurch natürlich eine gewisse Art der Unsterblichkeit erlangt. Wobei ich habe kurze helle Momente, wo ich das verstehe und dann verstehe ich es natürlich wieder nicht, weil es auch meine, ich sage jetzt mal, gewissen Grenzen meiner Gehirnkapazität einfach total überschreitet.
Ja.
Ganz einfach.
Aber ich glaube, gewisse Dinge braucht man gar nicht verstehen. Also
muss
ich habe mir einen Satz notiert, also ein von diesem Gedicht oder von diesem Stück, was du geschrieben hast, ist, manches ist schwer zu verstehen. Was hilft, ist mit schönen Gedanken zu leben, dankbar zu sein, wenn sich gute Dinge mit feinen Menschen ergeben, unsere Seele nicht weint und das Leben leicht erscheint.
Ja.
Ich meine, das ist ja wunderbar,
ja,
oder?
Ich finde, es ist so unendlich wichtig, Menschen um sich zu haben, die einen heben. Ich meine, wobei ich jetzt dazu sagen muss, es besteht alles aus Geben und Nehmen. Man darf nicht immer nur nehmen, man sollte zurückgeben. Aber Menschen, die einen nur runterziehen, nur jammern, immer nur das Negative erzählen, wobei wir in meiner Umgebung, ich sage so, wie ich erlebe, ja wirklich meistens auf hohem Niveau jammern, außer jemand ist krank, dann hört sich der Spaß total auf.
Weil da gibt es nur ein Problem.
Also es gibt wirklich Grenzen, die uns dann an unsere Grenzen bringen und da ist wirklich, da geht dann wirklich nichts drüber. Aber ob jetzt der Schuh passt, nicht passt, ob das Auto geputzt, nicht geputzt ist, also über solche Dinge zu jammern, ob der Nagel abbricht, ob die Tasche rechtzeitig, die fragt mich, welche Anken. Das ist letztlich ein Jammern auf höchstem Niveau und solche Gespräche sind dann auch wirklich lost time.
Mm.
Also nochmal, ich finde oder ich bin dankbar, Menschen um mich zu haben, wo ich mir denke, hey, cool, was habe ich für ein Glück, liebenswerte Menschen um mich zu haben. Ja? Und das zählt total, die vielleicht auch da sind, wenn man jemanden braucht.
Ja.
Was zählt? Die zuhören, ohne zu werten.
Die authentisch sind.
Authentisch und ich finde auch wichtig, zuhören können, ohne zu werten.
Ja, ganz sicher.
Dieses Werten, ja, wem steht schon zu werten?
Oder wir abwiegen, wer ist wichtiger
abwiegen.
Für mich,
ja.
wer hat mehr, wer gibt weniger,
ja.
Was kann sich für mich auszahlen, ja, das finde ich auch sehr
diese
sehr
Art der Berechnung
ja.
ist vielleicht nachvollziehbar manches Mal, weil es ist einfach in unserer Zeit so, es hilft, wenn man jemanden kennt, den man anrufen kann und sagen, kannst du mir vielleicht wohin? Das zu bestreiten wäre jetzt auch eine Lüge.
Stimmt, ja.
Ja, also da.
Stimmt, da
das,
muss ich dir recht geben.
Es ist
ja.
so.
Ja, so Netzwerk
hilft,
quasi ist immer wichtig.
Hilft,
aber
es hilft in einer Art und ich bin froh, wenn ich, jetzt hat es mir mein Ohr wehgetan und ich konnte jemanden anrufen und sagen, hey, hat dein Mann für mich Zeit und Guido Buttig hatte Zeit für mich und ich durfte hingehen und es ist begnadet, ja. Und man kann gar nicht oft genug sagen, danke, 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 dass jemand gibt, der dann merkt, ich habe es tut mir was weh und
ja.
der nimmt sich Zeit für mich. Ja, also,
ja,
und dann hat es natürlich geholfen.
Ja, aber das ist wiederum menschlich, denke ich mir. Und vor allem, wenn du mein Arzt war, hast du irgendwie eine ethische Verpflichtung zu helfen.
Also wie auch immer,
ja.
ich bin für solche Dinge extrem
ja.
dankbar,
ja.
dass ich wo anrufen kann, sagen, hey, mir geht's nicht so gut und es tut mir was weh. Und das,
Ja, oder auch einfach dankbar zu sein für Menschen, die man so anrufen kann oder so treffen kann. Und
einfach so.
Und das habe ich in meinem letzten Jahr auch wirklich stark erkannt, dass es...
Da zählt es.
Ja, da
trennt sich der Spreu vom Weizen.
Absolut. Ja. Und ich habe fast keine Überraschungen erlebt. Und das ist gut einfach. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Ja. Und meine Liebe, ich würde mir wünschen, mehr Leuten wie dich, ja, also dass es mehr Menschen wie dich gibt, die so dankbar und so bodenständig einerseits, andererseits aber dann so fantasievoll und kreativ und offen. Vielen, vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Und welche Projekte hast du wieder mal im Fokus? Also gibt's was wieder im Entstehen?
Ja, es gibt etwas, worauf ich mich schon wirklich freue. Und zwar, ich habe Geschichten über Katzen geschrieben, Kurzgeschichten.
Ja.
Nach wahren Begebenheiten. Und da sind wirklich lustige Sachen dabei. Und da bin ich gerade, also sie sind fertig geschrieben, es wird jetzt dramaturgisch durchgelesen und an dem arbeite ich zurzeit und ich freue mich drauf.
Sehr
schön. Es ist wirklich lustig. Und jedes Mal, wenn ich mit meinen Katzen plaudere, schaue ich sie an und sage, ja, ihr kommt auch vor.
Ja.
Ihr kommt auch dabei vor.
Misstrauischer Blick von den Katzen.
Aber sie wissen es. Ja, sie
sehr
spüren
gut.
es.
Na, dann wünsche ich dir alles, alles Gute und vielen Dank, dass du gekommen bist.
Für einen Tag noch. Alles Liebe dir.
Danke.
Wir sind am Ende unserer Folge. Wenn es euch gefallen hat, folgt mir auf Social Media und abonniert meinen Kanal.